Anfang des Jahres habe ich mit einer kleinen Predigtreihe gestartet und wir haben beleuchtet, warum wir Jesus brauchen. Und ich glaube, wir alle hier haben zumindest eine Ahnung, wenn nicht die ein oder andere Erkenntnis, Offenbarung von Gott gekriegt, wie einzigartig Jesus Christus ist. Und welches mega Vorrecht wir haben, ihn kennen zu dürfen und dadurch, durch die Beziehung zu Jesus, durch das, was er für uns getan hat und dass wir das als Geschenk annehmen durften, dass wir Golgatha erkennen durften, das Kreuz erkennen durften und was da dahinter steckt, dass wir dadurch zu Kinder Gottes wurden. Und ich denke, wir können es mit unserem dreidimensionalen Hirn gar nicht ganz erfassen, was das bedeutet. Dass wir zu ihm gehören, dass Gott, der Schöpfer, unser Gott ist, unser Vater ist. Er hat ja oder hatte ja nur einen Sohn, Jesus Christus. Und jetzt hat er ganz viele Kinder. Und jeder darf dazugehören, jeder, der das möchte, jeder, der sich mit Jesus verbindet, darf dazugehören. Und Johannes macht das mal deutlich gleich zu Anfang in seinem Evangelium. Da schreibt er, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, an Jesus glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also diesen Rechtsanspruch hat er erkauft. Und im Römerbrief, Kapitel 8, da macht Paulus oder darf Paulus das dann deutlich machen, dass das viel, viel mehr als ein reines Kopfwissen sein soll. Nicht nur Theologie, nicht nur Wissen von Gott, sondern er sagt, es gibt eine innere Gewissheit, eine innere Sicherheit, eine innere Überzeugung, dass das, was ich vielleicht gelernt habe, gehört habe, angenommen habe, dass das die Tatsache ist. Und das ist eine Gewissheit, sagt er, die Gottes Geist gibt. Gottes Geist selbst gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist wirklich etwas, das brauchen wir, ja, um durchs Leben gehen zu können, um in der Nachfolge stabil bleiben zu können, um das Ziel zu erreichen. Ich muss wissen, zu wem ich gehöre, dass mein Gott mein Vater ist. Egal wie die Stürme des Lebens auch toben mögen, ich weiß, wo ich dazugehöre, wo mein Zuhause ist. Warum Jesus, habe ich gefragt. Und so als Fazit kann man einfach sagen, damit verlorene Sünder wie du und ich gerettet werden können und die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen dürfen. Es gab vorher ein ewig verloren ohne Gott und jetzt ein ewig gerettet bei Gott im Himmel, die Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen. Damit haben wir aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, ihr Lieben. Jesus hat noch viel mehr für seine Nachfolger geplant. Sein Wille ist es, dass wir als Jünger gemeinsam Richtung Himmel unterwegs sein sollen und dies in einer Einheit. Gemeinsam unterwegs Richtung Himmel. Und damit komme ich zum zweiten Teil und frage wieder oder stelle diese Frage in den Raum, warum Gemeinde? Warum hat Jesus dieses Konstrukt, diese Institution, diesen lebendigen Organismus ins Leben gerufen? Warum ist ihm seine Gemeinde so wichtig? Um hierauf eine adäquate Antwort zu bekommen, müssen wir natürlich in die Bibel schauen, ganz klar. Und ich versuche, drei Aspekte zu beleuchten, die teilweise ineinander hineingreifen. Auch die Antworten auf diese Fragen greifen ineinander hinein. Also wundert euch da nicht, dass manchmal das eine das andere mit abdeckt. Und die drei Fragen, die ich da versuche zu beantworten, ist eben, was die Gemeinde Jesu eigentlich ist, wie die Bibel sie sieht und was das beinhaltet, welche Aufgaben die Gemeinde Jesu hat und wer gehört letztlich zur Gemeinde Jesu. Ich fange mit einer Bibelstelle an. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Da schreibt Paulus an seinen Ziehsohn Timotheus, Folgendes. Und er wollte ihn besuchen da in Ephesus, aber dann schreibt er: Du, falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes, in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Vorweg noch, die Bibel verwendet zwei Begriffe für die Gemeinde oder wenn sie Gemeinde, wenn sie Kirche erwähnt und wenn es um dieses Thema geht. Zum einen das griechische Wort Kyriakos. Da geht es darum, dem Herrn anzugehören, dem Herrn gehörend, sein Besitz zu sein, mit ihm sich verbunden zu haben. Wenn dieser Begriff da steht im Griechischen, dann ist oft die universelle Gemeinde angesprochen, die weltweite Gemeinde, die gar nicht so sichtbar ist, sage ich mal. Und damit sind alle Menschen weltweit eingeschlossen, die Jesus Christus angenommen haben und mit ihm als Herrn und Erlöser ihr Leben, ihren Alltag bestreiten. Oder sie spricht von der Ekklesia. Wenn dieses Wort auftaucht, und das taucht meistens auf im Neuen Testament, dann ist die Ortsgemeinde angesprochen, die sichtbar ist, für alle Menschen außen herum sichtbar ist, weil es um Menschen geht, ganz klar. Und das sind dann alle Gemeinden, die vor Ort zusammen und in Einheit ihrem König, ihrem auserkorenen König Jesus Christus nachfolgen und die zusammen versuchen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes seinem Wort gehorsam zu sein, es umzusetzen in ihrem Alltag, gemeinsam. Und da ist das ganze Leben gemeint, nicht nur die Zusammenkünfte, nicht nur Sonntagmorgen, nicht nur irgendwann unter der Woche die Zeit, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, wo zum Leben mit Jesus dazugehört. Okay, sehen wir uns nochmal die Aussage von Paulus im 1. Timotheusbrief an. Er macht ja unter anderem deutlich, dass es innerhalb der Gemeinde Jesu Verhaltensregeln gibt. Die hat er im Vorfeld, wenn man den Brief liest, dem Timotheus ans Herz gelegt. Ja? Und er ging besonders auf die Leiter der Gemeinde ein, auf die Ältesten und auf die Diakone und hat ihm gesagt, wie die beschaffen sein sollen, wie die sich verhalten sollen, wie die miteinander umgehen sollen, wie sie mit der Gemeinde umgehen sollen, mit den Menschen außen herum. Verhaltensregeln im Umgang miteinander, wenn man sich trifft. Aber auch hier gilt natürlich, die meiste Zeit ist man ja irgendwo in seinem Alltag unterwegs. Ja? Und er weitet diese Regeln auch noch aus, wenn wir im Neuen Testament hineinschauen, wenn wir die Briefe lesen, wenn wir in den Evangelien hineinschauen, gibt es ganz viele Regeln für alle, die zum Leib Jesu dazugehören. Das wird im Neuen Testament ganz oft thematisiert. Warum? Weil sie miteinander manchmal hakt und hängt und quietscht und aneckt. Deswegen hat Jesus gesagt, ich gebe euch Regeln, wie das funktionieren kann. Ich gebe euch Anweisungen, wie das miteinander funktioniert. Und ihr müsst mal schauen, mit diesem Fokus da drauf, wenn er zum Beispiel in die Hoffnung für alle mal hineinschaut, diese moderne Übersetzung, da steht ganz oft in den Briefen drüber, in so Passagen, wie Christen leben sollen. Wie sie das Leben gestalten sollen. Wie das geht. Wie das so funktioniert, dass Jesus da ein Ja dazu hat. Dass der Heilige Geist da mitgehen kann. Wisst ihr, manchmal, wir sind ja Freikirche, ja? Nennt man uns ja so, Freikirche. Und manche suggerieren, so denke ich mir das an der einen oder anderen Stelle, mit Freikirche, da kann ich frei machen, was ich will, kann mich wie die Axt im Walde benehmen und umgehen. Und das ist mit Freikirche nicht gemeint, sondern frei bedeutet, ich bin frei gemacht worden, Jesus Christus nachzufolgen. Ja, bin ein freier Mensch, ein freier Nachfolger Jesu Christi. Ist bei uns kein Problem, denke ich, aber in anderen Freikirchen. Ja, anderes Thema. Mir ist was ganz wichtig geworden heute Abend oder für heute Abend. Da ist nicht das gemeint, wo wir uns hier drin bewegen. Auch wenn wir immer von Gemeinde sprechen, ist ja klar. Damit sind die Menschen gemeint. Damit bist du und ich gemeint. Wir sind das Haus Gottes. Das hier nutzen wir nur, damit wir uns nicht in der Kälte oder im Regen treffen müssen. Das ist der Vorteil, den wir dadurch haben. Ja? Aber wenn die Bibel vom Haus Gottes spricht, dann ist das anders zu verstehen. Selbst damals schon hat es Christen gegeben, denen das immer wieder mal nahegelegt werden muss. Und ich glaube, wir brauchen das auch immer wieder, dass wir dieses Verständnis, dass das nicht zur Selbstverständlichkeit wird, dass uns das tief im Herzen verankert wird, dass das eine Offenbarung wird und das macht dann auch was mit uns. Ich komme gleich noch dazu. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 steht was Wunderbares. Eine Frage, die Paulus hier an die Korinther gerichtet hat. Er sagt und fragt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist fantastisch, ihr Lieben. Das ist so eine geniale und tiefe Wahrheit. Der Heilige Geist, Gott ist durch seinen Geist 24/7 in dir. Ist dir das bewusst? Wir sprechen manchmal leichtfertig aus, ich bin heute ganz allein, muss ganz allein meine Arbeit bestreiten und mein Haushalt und durch die Situation, durch und jenes. Eigentlich sprechen wir damit eine Lüge aus. Aber wir sind nicht allein. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast und du von Neuem geboren wurdest, göttliches Leben von oben bekommen hast, ist der Heilige Geist in dir. Er lebt in dir. Er hat in dir, die Bibel sagt, in deinem Inneren Wohnung genommen. Dieser Begriff, der da im Griechischen steht, meint so etwas wie eine Höhle oder dem Bauch, ja, wo der Ort genau ist. Ich kann es euch nicht sagen in uns, aber es ist eine Tatsache, dass der Heilige Geist in deinem Körper lebt. Da ist. Und ich kenne all diese Aussagen, auch wenn wir sagen, auch ich heute meine Gebete, ich weiß nicht, die gehen nur bis zur Decke oder irgendwo dringe ich nicht durch im Gebet und ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Und die Frage ist, wo willst du hin mit deinem Gebet? Wenn dieses Verständnis in dir da ist, diese Erkenntnis in dir lebt, musst du nicht weit weg. Du musst nur in dich hineinhören, im positiven Sinne, weil Gott ist da, der Heilige Geist ist da, er lebt in dir. Und das bedeutet, pass auf, wie du redest, du musst und du gehst nirgends mehr alleine hin. Du musst nirgends alleine durch keine Phase, durch keine Sekunde deines Lebens mehr. Er ist da. Er geht mit dir hindurch. Hör dir doch mal wieder zu. Hör auch mal deinen Gebeten zu. Hör mal deinen Aussagen zu, wenn du mit Menschen sprichst. Mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, Schulkollegen. Da kommen manchmal Dinge raus, die stimmen einfach nicht. Wir proklamieren so manches Mal Dinge, die nicht konform sind mit der Bibel, ihr Lieben. Und das sind Lügen. Und Lügen sind ungehorsam. Wenn es in Unwissenheit geschieht, okay. Aber wenn du weißt, was eigentlich richtig ist, dann bete, dass der Heilige Geist dich sensibilisieren darf für die Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Die machen etwas mit uns. Der Heilige Geist hat unseren Geist, der durch die Sünde tot war für Gott. Das muss uns bewusst sein. Bestenfalls konnte dieser Geist in uns sich noch öffnen für dämonische Einflüsse, für irgendwelche okkulte Dinge. Aber er konnte nicht mehr mit Gott in Kontakt treten. Und Gott musste eingreifen und hat es möglich gemacht, hat die Antenne gezogen, hat die Verbindung wiederhergestellt. Und jetzt kannst du mit Gott permanent in Verbindung sein. Seit das geschehen ist, sind diese zwei, mein Geist und der Heilige Geist, eins, stehen in Verbindung, in diesem Körper hier drin. Und in diesen, die hier sind und Jesus als ihren Herrn und König haben, auch. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können nicht ganz ermessen, was das bedeutet, ihr Lieben. Ich denke nochmal ans Gebet, an die Kommunikation mit Gott, was das bedeutet. Überall, jederzeit kann ich mit ihm kommunizieren, über meinen Geist. Dass Kommunikation mit Gott funktioniert nur über den Geist. Nur über den Geist. Und ich komme gleich noch drauf, das kann man lernen. Das kann man lernen. Alles, was Anbetung bedeutet, kann nur über unseren Geist zu Gott kommen. Nur über unseren Geist, ihr Lieben. Gott sucht Anbeter und diese im Geist und in der Wahrheit. Nur solche will er haben. Alles andere, was nicht über unseren Geist zu Gott fließt, ist bestenfalls Entertainment, wo unseren Gefühlen vielleicht gut tut oder unseren Intellekt oder uns sonst irgendwie befriedigt. Aber ist keine Anbetung für Gott. Ist keine Anbetung für ihn. Es muss über unseren Geist gehen. Ich erkläre das gleich noch tiefer. Auch jegliche Offenbarung, die er uns schenken will, wenn er dir das Wort Gottes aufschließen will, kommt zu uns über unseren Geist. Du kannst viel lernen, kannst Bibelverse auswendig lernen. Es hat Menschen gegeben, die konnten gerade im Judentum das ganze Alte Testament oder die Tora auswendig. Ja? Das ist Theologie. Theologie geht über unseren Verstand. Da kannst du viel, je nachdem, wie viel Speicher du hier oben nutzt, da reinbringen. Aber es hat nichts mit Offenbarung zu tun. Ja? Offenbarung ist, das habt ihr auch schon gehört, wenn das Logos, das geschriebene Wort, zum Rhema wird. Und das macht der Heilige Geist zu unserem Geist. Er spricht zu unserem Geist. Und dann kann das, was du gelernt hast, lebendig werden, kann greifbar werden, hat auf einmal etwas mit deiner Realität, mit deinem Alltag zu tun. Dann kannst du versuchen, das umzusetzen in der Kraft des Heiligen Geistes. Offenbarung funktioniert nicht über unseren Verstand. Ihr Lieben, unser Geist sollte alle Zeit das dominierende Element in uns sein. Ihr wisst alle, wir sind Gott ähnlich gemacht, geschaffen von ihm nach seinem Bild. Wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist und er hat uns ähnlich gemacht. Er hat uns auch drei Elemente, wenn man so will, gegeben. Wir haben einen Geist von ihm geschenkt bekommen, eingehaucht. Wir haben eine Seele, ich sage gleich noch, was da alles beinhaltet ist. Und all das hat er in einen Körper hineingebackt. Den sehen wir. Den können wir anfassen. Auch der ist göttlich gemacht, ihr Leben. Wunderbar gemacht. David sagt das, Psalm 139, lest mal wieder. Wunderbar bin ich gemacht, er erkennt das. Der Körper ist nicht gering zu schätzen. Denn da hat sich Gott entschieden, drin zu leben. Ja, habt Acht auf eure Körper. Pflegt die und hegt die. Damit ehrt ihr Gott. Ihr Lieben, lasst mich ein paar Worte über die Seele verlieren. In der Seele sind drei Dinge verankert. Unser Denken, unser Wille und unsere Emotionen, unser Fühlen. Das ist in der Seele zu finden. Dafür ist sie verantwortlich. Und ich sag euch, sobald die Seele in uns Oberhand gewinnt, wofür wir leider anfällig sind, ja, wird Nachfolge Jesu schwierig und muss immer mehr aus eigener Kraft hervorgebracht werden. Die Seele ist die, die anfällig ist für Sünde. War schon bei Eva im Garten Eden so. Ja? Sie hat gedacht, dass die Frucht klug macht. Und sie wollte sie haben. Und es fühlt sich bestimmt gut an, wenn ich sie habe. Das tut mir gut. Das war das Problem. Der Geist, wenn sie sensibel gewesen wäre für das, was sie wusste, wenn sie auf ihren Geist gehört hätte, der hätte gesagt, Vorsicht, das stimmt nicht. Aber hat sie nicht, leider nicht. Und Adam hat auch geschlafen, war daneben gestanden und ist genauso neugierig geworden. Ja? Und hat genauso die Frucht sich geben lassen und hat reingebissen, obwohl er es besser wusste. Auch er war nicht sensibel. Wir werden es mal erfahren, wenn wir mal im Himmel sind, wie das abgelaufen ist, wenn es noch wichtig ist zu dem Zeitpunkt. Ob es in eine Selbstverständlichkeit abgerutscht ist, ihre Beziehung zu Gott, was es war, ich weiß es nicht. Warum sie ungehorsam gewesen sind. Denkt an diese drei Funktionen. Ich denke, ich will, ich fühle. Immer wenn mein Denken, mein Wille oder meine Emotionen im Vordergrund stehen, wenn sie mich dominieren, dann kann es schwierig werden. Wenn nicht das Korrektiv Bibel da ist, ja, wenn da nicht genug Information da ist, wenn die Sensibilität für den Heiligen Geist nicht da ist, dann kann das sehr oft schief gehen. Wenn ich denke, ich mache so, wie ich meine, das richtig ist. Wenn mein Wille sich in den Vordergrund schiebt, es gibt so viel, was ich gerne will. So viel, wo ich haben will. Und es fühlt sich ja gut an, oder? Oder es wird sich wahrscheinlich gut anfühlen. Leute, wir sollten gelernt haben oder wir sollten es lernen wollen, dass unser Geist unsere Seele anweisen darf, wie das Leben funktioniert und was wir tun und was wir lassen, was wir denken, was wir reden und sogar was wir fühlen sollen. Das funktioniert. David ist da ein Riesenvorbild. An verschiedenen Stellen, wenn wir darauf den Fokus legen, er befiehlt seiner Seele, dass sie sich erinnern soll, was Gott schon alles Gutes in seinem Leben gemacht hat, Leute. Und verschiedene andere Psalmen ist das herauszulesen, dass er gecheckt hat, ich kann mich meinen Gefühlen nicht hingeben, noch nicht mal meinem Denken, meinem Verstand, ja, und das, was ich alles will, das auch nicht in dem Vordergrund stehen, sondern ich muss hier einen Cut machen oder ich muss hier entsprechend hineinsprechen durch dem, was Gottes Geist meinem Geist schon offenbart hat, was ich von Gott her weiß, was sein Denken ist, was sein Wille ist und was, wie Gott sich fühlt, das ist entscheidend, Leute. Wir sollten sagen, liebe Seele, es ist nicht wichtig, was du denkst. Alleine, was unser Gott denkt, ist entscheidend. Ordne dich unter. Die Bibel sagt, wir sollten unsere Seele anweisen, dass sie sich verleugnet, dass sie sich nicht so wichtig nimmt. Liebe Seele, es ist nicht wichtig, was du willst. Alleine wichtig ist, was unser Gott will. Sein Wille soll geschehen, nicht meiner. Das beten wir im Vater unser. Ordne dich unter, verleugne dich. Und liebe Seele, es ist auch nicht so wichtig, was du fühlst. Alleine wichtig ist, wie unser Gott sich fühlt. Ordne dich unter, verleugne dich. Jesus sagt in Matthäus 16, 24, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und das täglich und ihm nachfolgen. Das bedeutet, wir sollen uns nicht in den Mittelpunkt stellen. Und er hat das zu seinen Jüngern gesagt. Das ist auch bezeichnend. Er hat das nicht zu allen außenrum gesagt, sondern zu denen, die ihm nachfolgen, hat er gesagt, wer zu mir gehören will, darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das jeden Tag. Die Seele mit ihrem Denken, mit ihren Wollen und mit ihren Fühlen will jeden Tag die Oberhand haben. Leute, Gemeinde Jesu sind Menschen, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber ihren König Jesu umso mehr. Mal ein paar Beispiele. Sonntag haben wir einen Krankenbesuch gemacht. Eine Schwester aus Kulmbach besucht im Krankenhaus. Und wisst ihr, was das Schöne war? Da war noch eine andere Christin mit im Zimmer. Da war es easy zu beten. Überhaupt kein Problem. Die hat sogar mit um Gebet gebeten, alles subi, da war es locker flockig, mein Ölfläschchen rausgeholt und die Schwester gesalbt. Aber wie ist das, wenn du in ein, bleiben wir mal bei dem Bild, ein Krankenzimmer kommst und da liegen noch 3, 4 andere drin, griesgrämig, denen geht es ja alle nicht gut, sonst wären sie nicht im Krankenhaus. Ja? Und dann sollst du beten. Bist ja angehalten als Christ. Dann kommt das Denken. Ob das klug ist, jetzt hier Gebet anzubieten? Was werden die denken außen herum? Oder? Was werden die sagen? Und was ist, wenn nichts passiert? Oder? Was wird dann sein? Oder der Wille meldet sich und sagt, oh, ich will heute nicht in die Gemeinde. Gestern war ich bis in die Puppen auf. Außerdem vermisst mich ja eh niemand. Oder? Fällt doch gar nicht auf, wenn ich nicht da bin. Ich gehe lieber in den Biergarten. Ich will auf dem Sofa bleiben. Ich will aufs Motorrad. Ich will mal chillen. Und dann meldet sich der Heilige Geist, wenn du seine Stimme wahrnehmen kannst und sagt, hey, mach mal einen Cut hier. Weißt du nicht, was ich in meinem Wort gesagt habe? Du sollst deine Gemeindeversammlung nicht versäumen, nicht verlassen. Punkt. Und schon hätte sich das erledigt. Schon würdest du vorm Spiegel stehen und dir die Zähne putzen. Und ab ins Auto. Und in die Gemeinde. Oder deine Emotionen melden sich. Hast gerade über die oder die Schwester oder den Bruder nachgedacht, der dir mal wieder quer gekommen ist. Dich nicht gesehen hat. Irgendwas Blödes zu dir gesagt hat. Dich irgendwie verletzt hat. Und du sagst, ich fühle mich null danach, hier Vergebung zu leben. Ich weiß zwar, dass das dran ist, aber meine Gefühle sagen mir was ganz anderes. Am liebsten würde ich immer an die Meinung geigen und vielleicht noch was Schlimmeres. Fühlen wir manchmal so? Und wenn wir dann nicht gelernt haben, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, der sagt, du, wenn du nicht vergibst, blockierst du Vergebung von Gott zu dir. Du kommst unter Knechtschaft. Ich habe das nicht gesagt, um dich zu gängeln, sondern damit es dir gut geht. Damit du weiter in Freiheit leben kannst. Leute, lassen wir uns vom Heiligen Geist durch unseren Geist leiten. Denn es ist unser Geist, der Seele sagen kann, was sie zu tun hat, was sie zu denken hat, wo der Wille hin soll, wo unsere Emotionen, wie die sich bewegen sollen. Die kommen nämlich danach, wenn das Denken passt. Wenn ich mich entschieden habe, wenn ich das Richtige will, dann kommen auch die passenden Gefühle hinten nach, Leute. Das funktioniert nie andersherum. So mancher Christ wartet darauf, bis er sich danach fühlt, das Richtige zu tun. So funktioniert das nicht. Ja? Wir müssen lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und das ist ein Prozess. Und wisst ihr was? Der wird durch Übung immer besser. Das wird immer besser. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wisst ihr, dass Schäfchen ein Geheimnis haben? Es gibt ein Schafgeheimnis. Wisst ihr, wie die das machen? Die verbringen ganz viel Zeit mit ihrem Hirten. Das ist ihr Geheimnis. Gar nichts Großes. Sie verbringen ganz viel Zeit mit ihrem Hirten, hören auf ihn, lernen seine Stimme immer besser kennen, lernen, der Typ ist echt voll vertrauenswürdig, was der sagt, hält der auch. Der führt mich nur zu frischen Wassern, hat es noch nie was anderes gegeben. Auf die grünsten Wiesen bringt er mich, wenn ich ihm folge. Und selbst wenn es durch die dunkelsten Täler geht, bleibt der bei mir. Der geht nicht weg. Der lässt mich nie allein. Der hat mich schon durchgetragen, wo ich nicht mehr laufen konnte. Das merken die Schäfchen. Und bleiben bei ihm. Und sie lernen, es ist gut und tut mir gut, alles zu machen, was er mir sagt. Das ist das Schafgeheimnis. Leute, in übertragenen Sinn können wir sagen, es ist dem Schaf wichtiger als alles andere, was der Hirte denkt. Was der Hirte will und wie es dem Hirten geht, mit mir als Schaf. Warum Gemeinde, war die Eingangsfrage. Leute, weil die Gemeinde das Licht und das Salz der Welt ist. Das ist etwas, wo die Bibel, wo Gott, der dreieine Gott, dir zuspricht. Du bist Licht und du bist Salz für diese Welt. Salz hält zu der Zeit, im Orient hat das jeder gewusst, das haben sie benutzt, um den Fäulnisprozess vom Fleisch aufzuhalten. Und Gott benutzt uns, wenn wir es zulassen, um diesen Werteverfall in dieser Welt zu bremsen. Leute, diese Welt ist am Kaputtgehen. Diese Welt ist ein dunkler Ort. Und wenn die Stadt noch so hell beleuchtet ist, sind die Seelen finster ohne Jesus Christus. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist, der diese Leuchte ist im Inneren. Ja? Und wir brauchen ihn, wir brauchen das, dass wir das zulassen. Es gibt manche Sachen, die die Bibel uns einfach zuspricht. Dies ist eine davon. Du musst nicht erst Licht werden. Also du kannst das nicht lernen, sondern das ist was, wo du ab dem Zeitpunkt, dass, als du Christ wurdest, auch warst. Licht. Das Einzige, was wir machen können, ist das Licht unter einen Scheffel stellen. Wir können es blockieren. Ja? Oder wir können diese Salzwirkung nicht zulassen, indem wir nicht unter die Leute gehen, diese Wahrheit nicht mehr unter das Volk bringen. Das Evangelium nicht mehr unter das Volk bringen, dann blockieren wir das, aber wir sind es trotzdem. Das ist unsere Aufgabe, leuchten lassen. Egal wo du bist, ja? Warum Gemeinde? Weil die Gemeinde Jesu die Armee Gottes auf dieser Erde ist, Leute. Sie ist befähigt durch den Heiligen Geist, ein Bollwerk gegen die Sünde, den Teufel und alle dämonischen Mächte zu sein. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist eine ihrer Aufgaben. Du bist ein Soldat in der Armee deines Gottes. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, ist zweitrangig. Als du mit Jesus connected hast, hast du gleichzeitig dem zugestimmt. Ist so. Es ist Krieg, ihr Lieben. Es ist Krieg. In der unsichtbaren Welt herrscht Krieg, tobt ein Krieg. Und die Auswirkungen sehen wir im Zwischenmenschlichen, im Kleinen und im Großen. Schaut auf die Kriegsgebiete, was da, wozu Menschen fähig sind. Das ist nur durch die dämonischen Mächte dahinter erklärbar. Anders nicht. Anders nicht. Was Menschen antun können. Leben. Denn der Teufel ist nur gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Das sehen wir, wenn Menschen sich für diese Einflüsse öffnen. Und wenn wir als Christen hier nicht unseren Auftrag entsprechend wahrnehmen, und wir sind eh nicht viele, sage ich mal, im Verhältnis zu dem, was hier los ist, aber einer, das Gebet eines, der ernstlich betet, hat gewaltige Kraft, ihr Leben. Und wir haben eine mächtige Waffe an die Hand bekommen, das Wort Gottes, Leute. Eine mächtige Waffe. Warum Gemeinde? Weil sie der sichtbare Leib Jesu hier auf der Erde ist. Und all das, wozu Jesus sie beauftragt hat, kann sie durch die Kraft des Heiligen Geistes tun. All die Werke, die Jesus getan hat, und quantitativ noch mehr, sagt er, könnt ihr tun. Alles. Alles, was Jesus gemacht hat. Er hat in seinem Dienst 3 Tote auferweckt. Er sagt, ihr könnt noch mehr Tote auferwecken. Seid viele, habt viele Gelegenheiten, für Tote zu beten. Ist gar nicht so einfach. Ich weiß es. Aber wenn du nicht anfängst zu beten, wird keiner aufstehen, sage ich dir. Das garantiere ich dir. Wenn du nicht anfängst, für Kranke zu beten, wird keiner heil werden. Es ist nicht entscheidend, wenn manche nicht gesund werden. Das mag sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass welche gesund werden, die steigt, wenn wir anfangen zu beten, oder? Halleluja. Und noch so viel mehr. Wir haben so ein Erbe von Gott geschenkt bekommen. Schaut mal wieder in Bezug darauf in die Bibel hinein. Wozu du alles berufen bist. Was alles deine Aufgaben sind, was alles deine Befähigungen sind. Schau mal hinein. Warum Gemeinde? Jetzt wird es richtig schön. Weil die Gemeinde die Braut Jesu Christi ist und Jesus wegen ihr, wegen seiner Gemeinde zurückkommen wird. Leute, und er kommt, um nur mit ihr die Hochzeit des Lammes im Himmel zu feiern. Und ich will dahin. Ich will zu dieser Hochzeit. Und ich darf dahin, weil ich bin die Braut. Du auch? Ja. Meine Sina, meine Tochter, unsere Tochter heiratet im August kirchlich. Und jede Braut, die schon geheiratet hat, weiß das. Man bereitet sich lange, lange Zeit vorher drauf vor. Und ich kriege das jetzt einfach ein bisschen mit, ne? Was da alles läuft, was da alles bedacht werden muss, was man alles in Betracht zieht und was alles bestellt werden muss und keine Ahnung. Und alles soll passen. Für wen? Für den Bräutigam. Für den Bräutigam soll das alles passen. Das Kleid und die Schminke und die Haare, die Schuhe, die Blumen, alles, was da ist. Alles wird bedacht und alles wird geplant, benibelt bis ins Kleinste. Ich staune, was für eine Kraft da aufgewandt wird. Und dann benutzt die Bibel genau dieses Bild und sagt, du bist die Braut. Und jetzt frage ich mich, wie sieht es mit meiner Vorbereitung aus auf diese Hochzeit? Wie hübsch bin ich denn schon für meinen Bräutigam? Hast du dich da schon mal gefragt? Wie sieht dich Jesus als seine Braut? Was ist noch zu glätten? Was ist noch schöner zu machen? Wo kann ich da mithelfen, dass das so wird? Ich wollte die Frage ja nochmal beantworten, wer zur wahren Gemeinde Jesu Christi hier auf der Erde dazugehört. Jeder Mensch, der durch echte Buße, das heißt Umkehr, dem alten Leben mit all seinen Leidenschaften, die Gott nicht gefallen haben und allem, was dazugehört, alle Sünde, alle negativen Neigungen, alles Böse, sich abgewendet hat und gesagt hat, ich lasse mir diese Gnade jetzt schenken, ich lasse mir alles vergeben durch das Blut Jesu und bin jetzt ein Kind Gottes. All diese Menschen, die sich dann entschieden haben, Jesus nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein, bestrebt sind, wirklich das umzusetzen, was er aufzeigt, was er sagt, was er sich wünscht und dann verbindliches Glied am Leib Jesu der Ortsgemeinde geworden sind, egal wie die sich nennt, Hauptsache es ist eine Gemeinde, die das Wort Gottes und somit Jesus im Zentrum hat, alles andere ergibt sich, Leute, sag ich. Ja? Und wirklich ihm gehorsam sein wollen und wissen, ich brauche dazu den Heiligen Geist, ich kriege das niemals alleine hin, ich muss mit ihm in Kontakt bleiben, ich bin kein Perpetuum mobile, das einmal angestoßen, einmal bekehrt und schon läuft es, ich muss mit ihm connected sein, ich muss mit ihm verbunden sein und ich mach's wie die Schafe, ich verbringe möglichst viel Zeit mit meinem Hirten. Lass mich sensibilisieren für die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist kein Geheimnis, da musst du nicht zig Semester Theologie studiert haben oder sonst irgendwo gewesen sein. Du musst nur Zeit mit Jesus verbringen. Lernen, seine Stimme zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes und dann nicht nur abzunicken. Jakobus sagt, nicht nur in den Spiegel zu schauen und zu wissen, ja, das ist falsch bei mir und dann wegzugehen und es weiter falsch zu machen. sondern zu probieren, zumindest bestrebt zu sein, im Gebet dran zu bleiben, zu sagen, Herr, hilf mir, ich will nicht länger geizig sein, ich will nicht länger so ein Egelpaket sein, ich will nicht länger diese Dinge in mein Leben haben, die mich wegziehen von dir, hilf mir. Und er wird das machen. Er wird das machen. Glaub mir, du musst nicht so bleiben, wie du bist, ist eine der genialen Botschaften des Evangeliums. Oder? Ich freue mich immer aufs Abendmahl, da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen predigen, Leute. Oder? Manchmal brauchen wir das mal ein bisschen den Dritten hindern. Im Positiven, an lieben Dritt. An lieben Dritt. Ja? An liebes Dritt. Okay, ich komme zum Schluss. Warum Gemeinde, ihr Lieben? Die Gemeinde, diese Aussage hat mir schon immer gefallen, ist so in diesen Worten nicht in der Bibel zu finden, aber trotzdem wahr. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, Leute. Und wie gesagt, sie ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Denn dort ist Jesus Christus. Es ist seine Gemeinde, er ist das Haupt. Wir als Gemeinde, sprich du und ich, wir sind die Basis, wir sind der Ort, von dem die Wahrheit des Evangeliums hinaus in die Welt verkündet werden soll. Wo wir gehen und stehen, sollen wir den angenehmen Duft des Evangeliums verströmen. Seine Wahrheit verkünden, seine Liebe den Menschen zugänglich machen. Du und ich, wir sind gefordert. Amen. Lass uns Abendmahl feiern.